Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Die einen sagen endlich, die anderen sagen schade, aber wohl keiner wird sagen, das ist ein Riesenfehler. Und damit herzlich willkommen zur 88. Ausgabe von Auf den Punkt, anlässlich einer großen Personalentscheidung bei Borussia Dortmund. Denn ihr werdet es alle mitbekommen haben, Nuri Sahin würde als Cheftrainer freigestellt nach der 2:1 oder 1:2 Niederlage gegen Bologna im Champions League Gruppen- oder Ligaspiel von unserer Seite aus gestrigen Dienstag. Und darüber wollen wir mit euch oder für euch sprechen. Und das mache ich heute nicht alleine. Wir sind heute im Doppelpack. Ich begrüße einmal zu seinem ersten Online-Debüt, den lieben Sascha.
Ja, hallöchen, Tag auch.
Genau, ich mache kurz vorweg so ein paar allgemeine Informationen. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über Steady machen. Lest aber einfach gerne unsere Artikel. Wir freuen uns über Feedback. Das könnt ihr uns auf allen möglichen sozialen Medien schicken. Und ja, folgt uns, kommentiert gerne auch auf YouTube oder wo auch immer, gebt uns Feedback im BVB-Forum und Discord-Channel. Und ja, tretet mit uns in Kontakt. Und wir sind auch immer noch auf der Suche nach neuen Leuten. Also wenn ihr Interesse habt, Bock bei uns mitzumachen, entweder beim Podcast oder Texte schreiben oder was ganz anderes. Wir sind offen für alles und freuen uns. Das nochmal als kleinen Werbeblock an dieser Stelle. Genau. Starten wir aber direkt rein. Wir wollen jetzt auch nicht das künstlich in die Länge ziehen, denn wir haben jetzt auch nicht, wer weiß, wie was vorbereitet. Es geht eigentlich darum, dass wir uns einmal kurz mit der Thematik auseinandersetzen, die uns heute am heutigen Mittwoch alle als Push-Benachrichtigung vermutlich auf dem Handy erreicht hat. Nuri Sahin wurde als Cheftrainer freigestellt und Mike Tullberg, ich hoffe, er spricht richtig aus, weil ich glaube, er ist ja Däne, übernimmt Interimsweise. Sascha, was war deine erste Reaktion, als du die Push-Benachrichtigung heute auf dem Handy hattest?
Also war ja überhaupt nicht komplett, überhaupt nicht überraschend, wenn man gestern Abend das Spiel gesehen hat und hinterher, vor allem das Interview von Lars Ricken, das war ja quasi die Bestätigung. Also wenn der Geschäftsführer dann davon spricht, dass man sich am nächsten Tag da zusammensetzen will und die Lage bewerten will, da war einfach auch klar, dass es das Ende der Arbeitszeit von Nuri Sahin bei uns sein wird. Ich fand es vor allen Dingen ja einfach schade, weil grundsätzlich ein Trainer entlassen heißt ja auch einfach, dass die Mannschaft keinen Erfolg hatte. Also egal, wie man zu dem Fußball steht oder wie, wir sind ja alle BVB-Fans und wir wollen alle, dass der BVB erfolgreich ist, guten Fußball zeigt und ja eben eine Trainerentlassung heißt einfach, dass genau das halt eben nicht funktioniert hat und das ist für den Verein und für alle schade.
Ja, das ist fast schon eigentlich ganz gut zusammen, denn alle haben sich, ich glaube, es gibt keinen BVB-Fan, der sich nicht gewünscht hat, dass das irgendwie funktioniert. Und du hast recht, es war wohl für die wenigsten eine überraschende Push-Benachrichtigung auf dem Handy sozusagen. Die meisten werden damit gerechnet haben nach dem gestrigen Spiel. Wir haben auch im Grunde ja schon redaktionsintern auch damit gerechnet. Also es ist jetzt auch keine Bombe, die da heute irgendwie in der Form geplatzt ist. Es war abzusehen und es ist super ärgerlich, weil ich fand die Idee, um mal meine Reaktion so ein bisschen zu zeigen, ich fand es heute absolut nachvollziehbar. Es war für mich auch keine Überraschung. Aber ich war immer ganz grundsätzlich ein Freund der Idee, die man verfolgt hat mit Nuri Sahin, also einen jungen Trainer eine Chance zu geben, was aufzubauen. Letztendlich muss man wohl sagen, Nuri Sahin war der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Auf der anderen Seite muss es auch mal ganz, ganz klar hervorgehoben werden, die Ergebnisse, die du auch angesprochen hast, die schlechten Ergebnisse, sind nicht alleine Nuri Sahin schuld. Das ist, glaube ich, steht außer Frage. Das ist jedem klar. Wenn euch das Thema strukturelle Diskussion interessiert, verweise ich nochmal auf die letzte Auf die Ohren-Folge mit dem Ursprungspersonal. Jens war dabei, Volker und Fanny, die sich sehr, sehr intensiv in der Winterpause mit der Vereinsstruktur beziehungsweise der Clubstruktur und den Folgen bei Borussia Dortmund beschäftigt haben. Das werden wir heute nicht mehr nochmal aufwärmen, weil das ein bisschen müßig ist. Hört euch die Folge auf jeden Fall an, das hat sich richtig, also ich habe es auch gehört, das hat sich sehr gelohnt. Auch da nochmal danke an den Shoutout von Fanny, an mich und die anderen neuen Kollegen beim Podcast. Aber zurück zum Thema. Ich glaube nämlich auch, dass Nuri Sahin absolut sein Bestes gegeben hat. Ich kaufe ihm auch ab, dass das echt auch sein Traum war und sein großer Wunsch beim BVB zu arbeiten und auch die Mannschaft zu trainieren. Letztendlich aber, wie gesagt, muss man sagen, er war dann doch hinten raus, war ich es dann auch ein bisschen, muss ich sagen, war ich es auch ein bisschen leid, weil ich seine Art, Fußball zu spielen, am Ende überhaupt nicht mehr verstanden habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Sascha, aber die letzten Spiele seit Winterpause und Ende, also auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch davor schon, waren sehr uninspiriert. Es gab im Grunde immer den gleichen Spielzug, langer Ball auf Guirassy, der sich dann im Strafraum fallen lässt. Also ich weiß nicht, wie hast du die letzten Spiele so wahrgenommen? Also ich fand es einfach sehr ermüdend.
Ja, natürlich. Also wenn man sich das Spiel allein in Kiel anguckt, die erste Halbzeit jetzt auch schon mal ausgeklammert, die völlig katastrophal verlaufen ist, dass man gegen eine Kieler Mannschaft, wo man, ohne das despektierlich zu meinen, auf die Ausstellung geguckt hat und sagte, da kennst du keinen von, dass man es auch trotz der zwei Tore, die man dann ja irgendwie noch geschossen hatte, überhaupt nicht geschafft hat, da eine richtige Drangphase aufzubauen, wo man eigentlich auch nie das Gefühl hat, gleich fällt ja noch das 3-3. Das war in Frankfurt am Ende in der deutlich besseren zweiten Halbzeit ebenso. Und das war gestern in Bologna auch so, dass du auch in den Zeiten, wo du eigentlich alles nach vorne werfen musst, den Ball wirklich eigentlich planlos hin und her schiebst, weil keiner eine Idee hat, wie es funktioniert. Und im Vorfeld natürlich halt auch was dort taktisch und in der Abwehrarbeit, in der Defensivarbeit passiert ist. Das 1-1 gestern vom Bologna, was die sich dabei gedacht haben, das weiß ich nicht. So wie Adeyemi den Abwehrspieler von Bologna angelaufen ist, konnte der Ball nur dahin kommen. Und da ist dann auf einmal so ein Korridor von 10, 15 Meter, wo der Ball einfach durchfliegen kann. Und ich weiß nicht, ob das taktische Vorgabe war. Wenn ja, dann ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil Nuri Sahin ja auch früher ein richtig guter Spieler war, der auch weiß, was für Mechanismen auf dem Platz passieren, wie man sich als Spieler zu verhalten hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das halt die taktische Vorgabe von Nuri Sahin war. Zumindest nicht komplett. Aber wenn es nicht war, dann hat er es offensichtlich nicht gut verstanden, der Mannschaft das beizubringen. Von dem Punkt her, ja, natürlich ist es nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich so, es ist jetzt die Trainer-Halbwertszeit bei uns wieder immer kürzer. Das heißt, es kann auch nicht nur an dem Trainer liegen. Auf der anderen Seite bist du jetzt halt auch mit 4 Niederlagen in so einer richtigen Negativspirale und jeder, der Sport treibt, weiß, dass da auch unheimlich viel im Kopf passiert im Sport. Und dass es oft schon einfach reicht, etwas anders zu machen, andere Impulse zu setzen. Und dann läuft es auch auf einmal wieder. Ja, und da hat eigentlich kein Fußballverein eine einfachere und direktere Möglichkeit in dieser Situation als ein Trainerwechsel. Auch wenn das natürlich nicht das Allheilmittel sein wird. Das wird ja auch mittlerweile allen klar sein. Ich glaube nicht, dass es noch irgendjemand gibt, der das Problem allein auf der Trainerbank verortet.
Genau. Aber um nochmal auf das, stimmt dir völlig zu, nur nochmal auf das Sportliche zu kommen. Und das Muster, was sich sowohl vorne als auch hinten gestern gezeigt hat im Spiel gegen Bologna, fand ich, hat sich mindestens seit dem Ende der Winterpause, eigentlich auch schon vorher immer wieder gezeigt, dass man hinten einfach Aussetzer hat, die wirklich auf die man irgendwie individuell erklären kann, aber dann doch auch irgendwie, wenn das regelmäßig passiert, dann ja doch irgendwie strukturell auch irgendwas Falsches signalisieren. Also ich weiß nicht, also Nuri Sahin hat ja zum Beispiel sehr viel Wert darauf gelegt, dass der Ball regelmäßig von hinten rausgespielt wurde. Gregor Kobel, das haben wir jetzt alle gesehen, ist einfach nicht in der Lage, da einen angemessenen, ruhigen Spielaufbau zu gewährleisten. Und dann einfach stur dabei zu bleiben und zu sagen, wir bauen das Spiel von hinten auf. So, das ist schon mal das eine. Dann sind die Verteidiger immer in jedem Spiel, in solchen Situationen, wo wir die Gegentore bekommen, stehen die wirklich, also entweder viel zu hoch, viel zu weit auseinander. Also da fehlt dann irgendwie die klare Struktur, wo ich eigentlich immer dachte, dass Nico Schlotterbeck da so der, ich sag mal, der Koordinator in der Innenverteidigung sein könnte. Aber das ist auch ganz wild. Und dann kommt ja noch hinzu, das muss man ja auch sagen, diese wilden roten Karten, die wir alle gekriegt haben. Also es war alles wild irgendwie, alles chaotisch. Da war keine Klarheit in den Aktionen. Und dann vorne, ja, gestern was fand ich auch wieder sehr schwach. Aber zum Beispiel gegen Frankfurt waren wir ja auch wieder mit Ballbesitz weit überlegen, wussten aber 0,0 was mit dem Ball anzufangen, haben den Ball hin und her geschoben, um die Mittellinie herum. Dann hat mal irgendeiner, die Idee Nummer eins war entweder ein langer Ball auf Guirassy, der dann irgendwie den Körper dazwischen hält, aber dann doch viel zu leicht fällt. Das war dem Schiedsrichter gestern, der kannte das anscheinend noch nicht und hat den Guirassy auch einen Elfer gegeben. Andere Schiedsrichter in Deutschland, die haben das ja schon gecheckt, dass Guirassy einfach da ein bisschen Fallobst ist. Oder die einzige andere Möglichkeit ist, Ball auf Gittens und hoffen, dass der irgendwie was damit macht. So.
Ich muss Sahin ein bisschen in Schutz nehmen, was das Aufbauspiel von hinten angeht, weil was für eine Option hat er? Du hast halt vorne Guirassy, der ein bisschen Kopfball stark ist und ansonsten hast du eigentlich nur noch einen Matcher, der bei hohen Bällen körperlich dagegen halten kann. Alle anderen, das hat man auch gestern gesehen, die gehen ja teilweise nicht mal mehr zum Kopfballduell hoch. Die warten und hoffen, dass der Ball runterfällt, weil da können sie was mit anfangen, weil sie im Kopfballduell keine Schnitte haben. Weite Bälle sind in der Regel Bälle für den Gegner gewesen. Dafür sind wir körperlich einfach im Mittelfeld zu unterlegen gewesen. Und was die Situation, die Abstände in der Abwehr angeht, da muss man natürlich halt auch so ein bisschen sehen, dass wir da teilweise wirklich wilde Wechsel in der Zusammensetzung haben. Mit dem Kuto, der spielt mal, der kein Außenverteidiger in der Viererkette ist. Ein Riasson, der dann mal, wenn Benze Baini ausfällt, krank ist oder gesperrt ist, auf links geht, was überhaupt nicht seine Position ist. Dass es da Abstimmungsschwierigkeiten kommt, ist eigentlich fast normal, aber natürlich ist es dann halt auch Aufgabe des Trainers, das zu erkennen und dem Ganzen dann eine Struktur zu geben, die das halt möglichst auffällt und dann halt vielleicht auch einfach mehr auf Sicherheit bedacht ist und nicht darauf setzt, dass man sehr hoch steht, wo es dann halt wirklich nur funktioniert, wenn alle exakt zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Laufweg machen, was ein hohes Maß an Eingespieltheit erfordert und so oft bei uns auch einfach auch aufgrund der dünnen Personaldecke auch überhaupt nicht möglich war. Ich habe nicht nachgeguckt, wie viele verschiedene Variationen wir jetzt in der Viererkette hatten. Von dieser Grippewelle mit Lührs mal abgesehen, aber dann war ja auch einmal vorher in Wolfsburg war schon Kabar drauf, dann ab und zu Can. Süle zwischen seinen Verletzungen ist auch mal wieder reingerutscht, dann war Anton draußen, dann hat man es mal mit Kuto, wie gesagt, auf rechts versucht und das hat dann auch nicht funktioniert. Dann ist Riasson wieder auf rechts gegangen. Das ist einfach ein hoher Wechsel ein hoher Wechsel in der Viererkette, mit der du eigentlich dieses System nicht spielen kannst.
Und dann sind wir halt auch bei der Frage, ist der Kader gut genug, ist der Kader breit genug? Und wenn wir weggehen von der Idee, dieser Mentalitätsdebatte habe ich auch immer jetzt in den letzten Tagen, Wochen immer stärker auch in Medien gelesen, dass bei BVB einfach irgendwann eine Qualitätsfrage ist. Und nicht nur Qualität der Einzelspieler, sondern einfach die Qualität des Gesamtkaders wenn man die Breite mit betrachtet. Und da nochmal der Verweis gerne auf die auf Ohrenfolge, die letzte von zwischen den Jahren. Es ist letztendlich der Kader, natürlich, und das hat Fanny auch gesagt, der Nuri Sahin ist das ärmste Schwein. Der Trainer beim BVB ist immer das ärmste Schwein, weil du musst mit dem machen, arbeiten oder mit dem arbeiten, was dir erstmal vorgesetzt wird. Sicher kann man mit dem, was Nuri Sahin da personell aufgestellt hat oder zur Verfügung hat, mehr rausholen. Das ist, da denke ich, das ist möglich so. Frage ist halt, warum lässt man es so weit kommen? Warum muss ein Trainer, wenn man sagt, wir wollen einen jungen Trainer die Chance bieten, warum lässt man ihn dann so schwimmen mit so einem Kader, mit so einem dünnen Kader? Das ist wirklich hohes Risiko, da muss man ja wirklich ja, taktieren bis ins kleinste Detail, weil Ausfälle sind ja immer klar, passieren immer. Und dann Nuri Sahin im Grunde da so einen Kader vorzusetzen, finde ich dann auch natürlich arg fahrlässig. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber
der Kader, ja, vielleicht so von den einzelnen Spielern her ist es vielleicht, ist er vielleicht auch gar nicht schlecht besetzt individuell, aber als Gruppe.
Genau, individuell, aber das ist ja keine Mannschaft.
Nein, so. Du hast auf der einen Seite, auch wenn das so ein bisschen in die Mentalitätsschiene reingeht, du hast halt keine Führungsspieler. Wenn ich, dass ein Emre Can vor dem 2-0 in Frankfurt stehen bleibt, dass Julian Brandt gestern und in Frankfurt dann auf einmal Fehlpässe spielt, auf
Wahnsinn.
Kurze Distanzen.
Kopflos, ja.
Eine Personalie, die halt irgendwie in den letzten Tagen auch so ein bisschen unter den Tisch fällt, dass ein Sabitzer weder in Frankfurt noch in Bologna eine Option für Sahin zur Einwechslung war. Obwohl man halt Tore schießen musste und Offensivkräfte braucht. Das lässt halt auch viel blicken. Also da fehlt es halt ja grundsätzlich an Spielern, auf die man sich auch einfach verlassen kann. Und natürlich halt diese wirklich merkwürdige Zusammensetzung. Mein Lieblingsbeispiel ist da einfach die Position des rechten Außenverteidigers, wo Kuto, das hat mittlerweile, glaube ich, jeder gesehen, er ist halt ein Schienenspieler in der Fünferkette. Das hat vorher auch in Girona dann halt auch mit ihm super geklappt. Während Riasson in einer Fünferkette der falsche Mann ist, weil er nicht die offensive Impulse setzen kann, sondern ein klassischer Außenverteidiger in einer Viererkette. Benze Baini ist eigentlich auch eher ein eher klassischer linker Außenverteidiger. Ein Rote, den man gesagt hatte, der ist eigentlich ein Schienenspieler. Den hat man ziehen lassen. Das heißt, du hast überhaupt keine Möglichkeit, dann mal personell zu reagieren und taktisch zu reagieren und mal Viererkette oder mal Fünferkette spielen zu lassen, weil du immer irgendwie eine Baustelle hast, du hast immer Spieler dabei, die eine Position spielen müssen, wo man vielleicht, ja, der kann das vielleicht auch, aber diese halt eben nicht richtig beherrschen. Und
dann bist du immer so ein bisschen am Lückenstopfen, ja, ja, ne? Irgendwie da bricht einer weg, dann musst du da irgendwie umstellen und hier und da. Ich glaube auch, ich hatte auch das, also wie gesagt, so, ich finde einfach chaotisch, also die ganze Saison in allen möglichen Bereichen, es läuft chaotisch. Die Mannschaft, also ich habe auch irgendwie das Gefühl, es gibt überhaupt keine, also das ist ja völlig klar bei den Verletzungen, bei den Krankheitsfällen, also bei den Ausfallzahlen und bei dem ganzen Hin und Her, es gibt keine Stammelf. Es gibt so ein paar Spieler, die spielen immer. Gittens, völlig überspielt. Gerassi auch überhaupt nicht in Form. Also, geht gar nicht. Metscher fand ich zeitweise in der Saison, hat er sich gemacht. Besser als in der Saison davor, was auch nicht schwer ist. Aber so richtig, und Schlotterbeck, muss man auch sagen, fand ich auch immer eine Bank. Riasson auf jeden Fall. Aber so, das ist ja immer noch keine Stammmannschaft, das ist einfach, das sind, und dazwischen war, also zwischen diesen Spielern, die ich jetzt genannt habe, war eine derart hohe Rotation, ja, da war überhaupt keine Konstanz, da war überhaupt keine Möglichkeit, dass die Mannschaft sich einspielen kann, auf sich einstimmen kann, das, weil eben zum einen, weil diese Ausfälle einfach da waren, aber auch, weil der Kader eben so dünn geplant war, und das ist halt, da muss man dann sagen, das ist dann so ein bisschen der Geburtsfehler der Saison, dass man gesagt hat, wir wollen mit einem besonders dünnen Kader in die Saison gehen. finde ich halt einfach, und das Ärgerliche, und das muss ich wirklich sagen, weil ich, wie gesagt, von Anfang an hatte ich auch am Anfang jetzt gesagt, die Idee mit Shahin hat mir gefallen, aber man hat im Grunde, Shahin zahlt jetzt im Grunde den Preis für schlechte Kaderplanung, für schlechtes, weil ich kann mir vorstellen, dass mit einem konstanten, also mit einem breiteren Kader, mit mehr Möglichkeiten, da durchaus was gegangen wäre. Aber wie gesagt, zum Schluss muss ich auch wirklich sagen, fand ich Shahins Fußball, wenn das so seine Art war, Fußball zu spielen, fand ich es auch einfach nicht mehr gut. Aber die, wie gesagt, die Möglichkeiten hatte, waren ja auch begrenzt am Ende einfach.
Ich fand aber trotzdem von der Situation in der Hinrunde oder im letzten Jahr, wo wir dann halt teilweise, glaube ich, in einem zum Höchststand 9 Ausfälle hatten und jetzt die Grippeausfälle gegen Leverkusen, hattest du in der Regel aber trotzdem eine Mannschaft zu Beginn auf dem Platz stehen, wo du auf die Startaufstellung geguckt hast und eigentlich so das Gefühl hattest, das ist ja keine schlechte Mannschaft. Ja, also
Nee, keine, zumindest keine schlechten Einzelspieler. Ja, ne, so,
es hat ne, ja so einen Qualitätsvermutungseffekt. So. Die müssen es ja können. Und der Eindruck, der halt so ein bisschen entstanden ist, dass halt genau diesen gleichen Eindruck halt auch eben die sportliche Leitung hatte. Die werden das schon irgendwie können.
Ja, es ist einfach, die sind doch gut genug und so. Aber so funktionieren ja auch Mannschaften nicht. Das ist sollte kein Haufen von Individualspielern sein. Ich fand es besonders erschreckend gegen Frankfurt. Da hat man gesehen, Dortmund hatte sehr viel Ballbesitz, ist angelaufen und so weiter. Mit welcher Disziplin Frankfurt da verteidigt hat und den BVB im Grunde vom Tor weggehalten hat und dann entsprechend unsere Fehler ausgenutzt hat. Da war einfach auf der einen Seite Frankfurt haben sich eine Mannschaft gekauft sozusagen und der BVB hat einen Haufen Individualspieler gekauft. Also die Kaderzusammenstellung ist einfach ganz, ganz grauselig und wir müssen das jetzt nicht weiter vertiefen, weil das haben Fanny und Co. schon im Winter, wie gesagt, in der Winterpause thematisiert. Aber es gehört ja jetzt nur mal zur Wahrheit dazu, dass Nuri Sahin im Grunde Opfer, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, ein Opfer dieser Kaderplanung geworden ist ein Stück weit.
Also was ich auch sehr überraschend oder sehr erschreckend finde. Man hat ja das Gefühl, dass die Mannschaft im Laufe der Saison von den Abläufen her, dass sie schlechter geworden ist. Du hattest im ersten Saisondrittel, hattest ja, auch wenn es nicht gut war, aber du hast ja teilweise Angriffe, wo Gerassi sich dann halt wirklich gut zu einer Strafraumgrenze bewegt hat und den Ball auch wirklich schnell und richtig gut dann weitergeleitet hat auf einen durchlaufenden Angreifer, wo du halt auch zu Torchancen gekommen bist, wo du dachtest, da hat sich jemand was beigedacht. Mhm. Und anstatt, dass sowas im Laufe der Saison durch mehr Eingespieltheit sogar noch besser, noch deutlicher sichtbarer wird, desto weniger hat das funktioniert. Also zum Schluss war offensiv ja wirklich, Gittens läuft mit dem Ball in den Strafraum gegen zwei Gegenspieler und in dem seltenen Fall, dass es funktioniert, hast du eine gute Torchance, ansonsten kommst du kaum zu Abschlüssen. Und
ja. Wir hatten, glaube ich, jetzt gegen Bologna nicht einen Torsch, also nicht eine hochkarätige Torchance aus dem Spiel heraus.
Arena-Schuss, den er ein bisschen besser platzieren kann, aber ja, ist jetzt halt auch nichts, wo du halt vom Sofa aufspringst, weil du denkst, jetzt scheppert's gleich.
Ja, und das ist einfach viel zu dünn. Also ich glaube nämlich, und das war am Ende auch der Wurm, wie du den hast, das Thema hast du ja auch angesprochen, der Wurm war am Ende drin bei der Mannschaft. Und da kommst du so dann ganz schwierig wieder raus. Und da hast du natürlich recht. Und das wird auch die Intention dieser Freistellung sein, Entlassung in Anführungszeichen. Er kriegt ja weiter sein Geld. Dass da jetzt ein Impuls kommen muss, um diese Mannschaft aufzurütteln sozusagen und ihr mal so jemanden wieder hinzusetzen, der sagt, so, ich bin jetzt mal ein neues Gesicht und so dieses Hoffnungsding, ne, so jetzt ein Punkt der Veränderung. Und das ist genau, wie du gesagt hast, der kurzfristigste und schnellste Weg, wie man diesen Impuls setzen kann. Und der BVB kann sich es eigentlich nicht wirklich, wirklich leisten, nicht ins internationale Geschäft zu kommen. Also Europa League muss es ja eigentlich auf jeden Fall sein. Champions League wäre natürlich besser. Und das hat Ricken auch gesagt. Also die Ziele sind gefährdet. Die Champions League ist gefährdet, stark gefährdet. Deswegen muss da jetzt was passieren. Und genau. Wir vielleicht können wir da an der Stelle mal zu ein bisschen Richtung Ausblick kommen. Bevor wir uns mit dem Trainer der Zukunft, dem zukünftigen Trainer beschäftigen, wäre meine Frage, was würdest du dir denn jetzt noch, weil es jetzt einfach gerade passend ist, was würdest du dir denn noch sportlich wünschen, weil das, also war auf dem Transfermarkt, ne? Also was ist denn jetzt, wir haben den Trainer entlassen, wir haben einen Spieler verkauft für sehr viel Geld, aber wir haben noch nicht einen Spieler geholt und die Rückrunde läuft schon. Was ist da los?
Ja, also da hat man sich meiner Meinung nach einfach dadurch, dass man keine Entscheidung treffen wollte, spätestens nach dem Leverkusen-Spiel, sondern gehofft hat, dass es irgendwie noch funktioniert, hat man sich da einfach selbst die Karten etwas gelegt, weil auch Spieler, die man verpflichtet, auch wenn die woanders auf der Bank sitzen, irgendwo in der Premier League und nur für ein halbes Jahr hinkommen wollen, die wollen sich ja hier präsentieren. Die wollen ja sicher sein, dass sie spielen können. Und dann fragen die natürlich auch, ja, wer ist denn dann jetzt halt, wenn ich jetzt kommen sollte, mein Trainer? Was lässt der spielen? Hat er überhaupt meine Position bei sich im Programm? Und wenn du dann sagst, ja, kann sein, muss aber nicht, dann rennen dir die Leute auch einfach nicht die Bude ein. Und das ist halt so ein sich selbst verstärkender Effekt. Man wollte halt man hat keine wirkliche Entscheidung auf der Trainerposition getroffen, weil auch die Entscheidung für Nuri Sahin war ja auch eigentlich keine. Man hat irgendwie so dieses, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel und hoffentlich geht's gut. Das war ja auch kein, wir ziehen jetzt komplett mit dem durch. Da hat man halt auch keine Entscheidung getroffen und das ist einem auch auf die Füße gefallen, indem sich andere Spieler auch, vermute ich einfach mal, auch nicht für den BVB entscheiden wollten bislang.
Ja, also da bin ich auch arg enttäuscht von der Leistung der sportlichen Leitung, wie da im Moment so hin und her gedruckst ist. Und da hast du einen guten Punkt, ne? Dass diese Unsicherheit, diese Unklarheit, ne? Was willst du dem Spieler jetzt, was willst du dem Spieler erzählen? Kannst beim BVB spielen vor der Südtribüne, herzlichen Glückwunsch. Ist der Traum eines jeden Fußballers. Ja, nee, so ist es halt nicht. Die wollen natürlich auch eine sportliche Perspektive haben. Die wollen bei einem Leihgeschäft, worauf es ja wieder mal hinauslaufen wird bei vielen Bereichen, weil wir ja auch finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, dann wird es irgendwelche Leihgeschäfte geben mit Kaufoptionen möglicherweise oder Vorkaufsrecht oder irgendwie solche Geschichten. Aber du hast wieder keinen, du gibst jetzt wieder, nimmst jetzt wieder hier relativ viel Geld wahrscheinlich in die Hand nehmen. Du musst die Leute dann mehr mit Geld überzeugen als mit sportlicher Perspektive vielleicht. Und dann hast du da wieder so einen Spieler, den du irgendwie entweder nur ein halbes Jahr hast, wie Ian Marzen zum Beispiel, den man ja auch gerne dann gehabt hätte, aber das hat ja nicht funktioniert. Dann, der vielleicht dann jetzt die Rückrunde funktioniert, aber dann geht er natürlich wieder zurück zu seinem Verein oder zu einem anderen Verein, weil der BVB das Geld dann nicht hat. Oder du hast hier jemanden, der überhaupt nicht passt und es läuft überhaupt nicht, weil der Trainer, der dann kommt, wieder was ganz anderes spielt. Du hast in vielen Bereichen einfach eine ganz radikale Ungewissheit und kannst überhaupt nicht planen. Also, weil diverse Kernteilstücke eines Vereins, nämlich der Trainer und der Kader, unklar sind.
Ja, also der Iststand ist ja, dass wir halt aus der Winterpause rausgekommen sind mit der Feststellung, unser Kader ist zu klein und anderthalb Wochen später ist die Veränderung am Kader, wir haben jetzt ein Spieler weniger, weil wir Malen verkauft haben und noch keinen neuen. Und ich weiß, ich habe von Kirassi nichts gehört, da kannst du eigentlich auch nur beten.
Ja, wegen der wurde ausgewechselt.
Wenn es vielleicht irgendwie so eine Rippenprellung ist, die zwar äußerst schmerzhaft ist, aber dann ist er schnell vorbei, schnell wieder zurück. Aber da kannst du halt auch nur...
Ja, und das geht mit Schmerzmitteln
da kannst
und
so. Aber auch wirklich nur... Ich habe da noch nichts gehört, was da passiert ist. Da kannst du halt drei oder Kerzen anzünden. Ja, aber das ist halt nichts Schlimmes, weil sonst stehst du auch noch ohne Mittelstürmer da.
Ja, und dann wird es nämlich richtig schwierig, weil wie gesagt, haben wir auch jetzt schon ein, zweimal gesagt, unser komplettes Spiel ist auf Guirassy und Gittens ausgelegt. Und wenn davon einer ausfällt, dann kannst du es eigentlich komplett knicken. Wobei ich mir vielleicht auch in meiner Fantasie manchmal denke, vielleicht täte so ein Spiel so eine Pause für Gittens, für Gittens auch, aber für Guirassy auch mal ganz gut, dass man sich mal auch offensiv was Neues überlegen muss. Das, wobei, ob das dann funktioniert, ist eine andere Sache.
Da bist du wieder bei der Frage, was Neues bei der Mannschaft, die eh halt schon, wo die Abläufe, die man
Genau.
halt eigentlich ja im Training eingearbeitet hat, wenn die nicht funktionieren, willst du dann noch was Neues machen, was sie überhaupt noch nicht trainiert haben?
Ja,
Das ist halt,
genau, das ist die große
ja.
Gefahr. Ich habe ja gesagt, dass in meinem Kopf denkt man ja dann so, ja, dann müssen sie sich ja was anderes überlegen können, dann kann ja was funktionieren. Aber natürlich hast du recht, das würde in der Tendenz, in der Wahrscheinlichkeit, dass das für mehr Verunsicherung sorgt, ist natürlich viel höher als für, dass das jetzt der Befreiungsschlag wird, wenn Gerassi ausfällt. Wir sollten, wie du sagst, beten, dass das bis Samstag gegen Werder wie das, dass er wieder fit ist, auf jeden Fall. Alleine für die Option, einen Spieler mehr zu haben. Wir haben so einen dünnen Kader, wir brauchen jeden Spieler. Es ist halt einfach so. Und ja, wir müssen abwarten, was da jetzt. Es werden dauernd in meine Timeline werden dauernd irgendwelche Namen gespült von Spielern. Rashford war immer, glaube ich, irgendwie Thema, aber viel zu teuer wohl. Das ist dann auch wieder so, denke ich mir so, Leute, es ist halt auch einfach nicht. Weiß ich nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es das so richtig, dass da so Profis am Werk sind. Und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen einfach. Vielleicht können wir dann auch direkt übergehen zum Thema Trainersuche. Ich kann ja mal die Namen in den Raum stellen, die hier, die Stand jetzt so gehandelt werden. Also wie gesagt, es ist Dienstagabend. Es kann sich natürlich, wenn der Podcast raus ist, schon alles erledigt haben. Aber genau, Moment, jetzt muss ich mal gucken hier. Also, gehandelt wurde Rogac Schmidt, das ist aber soweit wohl, wohl raus. Heiße Kandidaten sind Stand jetzt Niko Kovac, da soll laut Sky und übereinstimmenden Berichten schon Gespräche stattgefunden haben. Niko Kovac sei bereit, die Mannschaft bis zum Saisonende mit Aussicht auf Vertragsverlängerung zu übernehmen. Und der andere heiße Kandidat, wobei sich das wohl ein bisschen abgekühlt hat in den letzten Tagen, das Gerücht, Erik ten Hag, soll wurde auch gehandelt, so sagen wir es so, als Trainerkandidat, sei aber, so habe ich es gelesen, aufgrund seiner Vertragsgeschichte mit Manchester United und so weiter für den BVB einfach zu teuer. Zwischenzeitlich hatte man auch mal was von Sebastian Hoeneß gehört, dass man den irgendwie von Stuttgart holen möchte. Aber vielleicht konzentrieren wir uns auf die beiden Kandidaten, Niko Kovac und Erik ten Hag. Scheinbar ist ja diese Niko Kovac-Geschichte jetzt, auch wenn wir jetzt über ungelegte Eier reden, die heißere Geschichte. Wie siehst du diese Personalie? Wie sähst du diese Personalie? Sagen wir es so.
Ja. Ja, das ist wie momentan über alles rund um Borussia. Du hast immer zwei Seiten.
Also ich finde
Also
es,
grundsätzlich glaube ich,
ich
dass.
finde ja, ich würde es einfach mal kurz sagen, ich werfe es jetzt einfach mal in den Raum, ich finde es uninspiriert und es passt zum
Ja.
BVB. Einfach einen relativ uninspirierten Trainerkandidaten, so. Das wäre meine
Also du hast
Meinung.
grundsätzlich hast ja auch einfach mal das Problem, was machst du jetzt? Holst du jetzt halt wirklich nur einen, wo du relativ sicher bist, dass der so einen simplen Fußball spielen kann, dass er damit oder Fußball spielen lässt, dass du damit sofort Erfolg haben kannst. Und Erfolg meine ich nicht, dass du Werder Bremen 5-0 abschießt, sondern dass du halt die Spiele irgendwie mit 1-0, 2-1 nach Hause schaukelst, was in der momentanen Situation wahrscheinlich auch das ist, worauf es ankommt.
Ja.
Da wäre Niko Kovac, der ja nach eigenem Bekunden Taktik für überbewertet hält, vielleicht gar nicht der falsche Mann. Auf der
Ja.
anderen Seite macht es, also beziehungsweise finde ich es momentan auch, finde ich es trotzdem schwierig, diese Variante mit einem Trainer nur für die Rückrunde zu holen, weil du musst halt auch berücksichtigen, in der Sommerpause oder am Ende der Sommerpause steht diese Club-WM für uns an.
Ja.
Die darfst du eigentlich nicht in den Teich setzen. Du kannst nicht sagen, wir nutzen das jetzt als lustige Klassenfahrt. Wir üben und zwischendurch lassen wir uns dann mal von Real Manchester, wie auch immer, gegen wen wir auch immer da spielen müssen. Ich habe den Plan nicht im Kopf. Mal lustig vom Platz schießen. Dann startest du nämlich sofort mit einer richtig miesen Stimmung in die Saison. Und du hast einfach nicht die Zeit mit einem, also du hast was komplett Neues dann in Ruhe einzuarbeiten. Also eigentlich bräuchtest du dann jetzt einen Trainer, mit dem du auch in die neue Saison gehst, wo du halt auch in der Rückrunde schon mal Mechanismen und Abläufe einüben kannst, die auch in der neuen Saison helfen. Das spricht für mich
Also,
weniger für Kovac.
mein Vorschlag, das hatte ich auch schon bei schwarzgelb.de, also nicht bei schwarzgelb.de, sondern im Schwarzgelb-Redaktion intern geäußert, ist meine Vorstellung wäre, wir bräuchten jetzt einen Feuerwehrmann. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Niko Kovac das kann, die Mannschaft bis zum Saisonende zu übernehmen. Und jetzt müssten auch der ein oder andere Transfer getätigt werden zum Lückenstopfen. Aber jetzt müsste im Grunde konzeptionell alles hinterfragt werden. Es müsste komplett neu ausgerichtet werden. Es müsste jetzt schon eine Spielidee geschaffen werden. Es müsste jetzt dazu ein passender Trainer gefunden werden. Es müsste dann müssten die passenden Spieler dazu gescoutet werden. Das müsste jetzt alles passieren. Dann sind wir immer noch eng in der Zeit bis zur nächsten Saison, dass das da alles steht. Ich weiß aber auch, dass das nicht so funktioniert.
Das
So, ich
klappt
weiß,
nicht. Also
dass.
das was
Nee, ich weiß das auch.
du kannst jetzt halt, also da wäre dieses Leihgeschäft wäre durchaus sinnvoll. Du hast jetzt halt einen Trainer, der es bis Saisonende macht, der schnell Ergebnisse liefern soll, der sagt, ich brauche noch einen linken Außenverteidiger, ich will noch einen im defensiven Mittelfeld oder wie auch immer. Und dann guckst du einfach, ja, Premier League, Spanien, wie auch immer, bei den oberen Vereinen, welcher Spieler ist da, wer hat da nicht die Spielzeiten, die er habe, wer bereit, für ein halbes Jahr zu uns zu kommen. Das ist dann halt wirklich reines Zeitgewinn, dass du halt eine sofortige Lösung machst, um das Problem akut zu bekämpfen, wo du aber auch weißt, das ist halt nichts über die Saisonende hinaus und dass du dann halt, ja, frühzeitig im Laufe der Rückrunde dir Gedanken machst, wo will ich in der nächsten Saison hin? Was natürlich halt den Trainer, mit dem du dann gerade arbeitest, wenn es ein Kovac sein sollte, mit einer Option für das nächste Saison, den stärkst du ja auch nicht gerade, wenn gleichzeitig dann irgendwann im März, April dann halt medial da durchgeht, mit wem du da halt sonst noch
Ja,
verhandelst. Da hat man sich
genau
voll in
deswegen
die
hätte.
Sackgasse manövriert.
Deswegen bin ich voll für die Feuerwehrmann-Geschichte, Niko Kovac bis Saisonende. Und von mir aus kann man doch sagen, okay, dann, wenn es Erik ten Hag dann am Ende ist, dann offen kommunizieren, Kovac ist Feuerwehrmann, der macht es bis Saisonende. Dann mit Erik ten Hag gehen wir in die neue, oder das muss man ja noch nicht offen kommunizieren, aber im Grunde sagen, wir gehen mit einem anderen Trainer in die Saison. Und mit dem im Hintergrund alles planen, schon mal Kaderplanung machen, schon mal Spielidee ausarbeiten. Jetzt im Grunde, ja, im Grunde klingt das, als hätte würde man schon mal eine Schattenmannschaft errichten, aber man muss diese Saison irgendwie über die Bühne bringen, halbwegs irgendwie ins internationale Geschäft retten. Ich finde es halt einfach wieder fatal und viel zu kurzfristig und viel zu, das ist zum Scheitern verurteilt. Mit Niko, wenn man diesen Weg jetzt geht, Niko Kovac als Feuerwehrmann zu holen und zu sagen, ja, wenn es gut läuft, dann kann er auch nächste Saison wieder
Ja.
Trainer. Dann ist der, das ist auch wieder, das ist wieder uninspiriert und wieder typisch BVB und es wird wahrscheinlich so kommen, auch wenn es vielleicht der Name ein anderer ist, wenn es nicht Niko Kovac ist, wenn es ein anderer ist, dann ist
Dann
es.
ziehst du auch durch die komplette Rückrunde auch so eine Diskussion. Du gewinnst zwei Spiele, dann geht, ja, ist Kovac der
Ja,
Richtige für nächste
genau.
Saison? Dann verlierst du zwei Spiele und dann, oh, ist er wirklich der Richtige für die nächste Saison? Und
Ja,
dann.
genau. Und das ist einfach ein Trainer jetzt in der Situation sozusagen reinzuholen und zu sagen, ja, das könnte der sein, mit dem wir auf die Zukunft bauen. Das ist doch kein Plan. Das ist einfach lächerlich. So, ich sag's jetzt einfach. Also es ist einfach peinlich auch. Und wieder dieses kurzfristige und am Ende denke ich dann doch manchmal, oder ist mir heute auch so ein bisschen in den Kopf gekommen, warum sollte der BVB eigentlich anders sein als andere Fußballvereine? Die machen das doch auch alle so, und sind damit ja auch einfach nicht sehr erfolgreich. Warum sollte der BVB anders arbeiten? Deswegen, ich habe so die Befürchtung, dass es einfach in so eine Richtung läuft, dass wir jetzt irgendeinen Trainer holen und diese Aussicht auf Vertragsverlängerung, ich finde das nicht gut. Ich würde mich freuen. Und ich spreche da, denke ich, für alle Borussinnen und Borussen, würde mich freuen, wenn das funktioniert, wenn man einen Trainer findet jetzt und das erfolgreich ist und dann geht es in die nächste Saison und ist auch erfolgreich. Darum geht es ja überhaupt nicht. ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das seltenst der Fall ist, dass man zufällig in einer Notsituation den Trainer findet, mit dem es dann läuft. Das ist halt in der Regel einfach nicht so, nicht erfolgreich, nicht nachhaltig. Das ist einfach oft dieses mit der heißen Nadel gestrickte Entscheidungen. Ist es wie bei Anthony Modest? Es ist alles, was mit der heißen Nadel gestrickt ist. In der Regel funktioniert es nicht oder schlecht oder so, also, ne, ist zum Scheitern verurteilt und nicht letztendlich mindestens nicht nachhaltig. Und das ist eigentlich, was der BVB ja wollte, Nachhaltigkeit. Es ist natürlich jetzt viel dagegen gelaufen. Das lag natürlich an vielen Fehlentscheidungen, die im Verein getroffen wurden, von allen Beteiligten.
Wobei ich halt auch nicht, also auch denke, dass man da vielleicht ein Stück weit zu viel erwartet, weil Fußball ist halt auch nur begrenzt planbar, begrenzt nachhaltig gestaltbar. Du hast halt keinen klaren Wirtschaftsplan aufstellen und verfolgen. Wenn du Pech hast, ist der eine Eckball in der 90. Minute eines total unterlegenen Gegners macht dir kaputt oder dein Starspieler fällt an. Also ich unterstelle allen einfach mal, dass hinter den Beschäftigungen von, jetzt mal alle aufzählen, also dass da ja immer irgendwo ein Plan dabei war, ob man jetzt einen Favre geholt hat, ein Rose, ein Terzic. Terzic, das ist ja, da hat man ja so ein bisschen geplant mit, ja, den parken wir jetzt als technischen Direktor, weil wenn das in die Hose geht, dann haben wir ja schon einen.
Das ist aber genau das Plan, was ich nicht planen ja. kann, dieses schon das Scheitern einzukalkulieren. Das ist ja das Plan, was wir nicht haben wollen, sondern man soll ja den Erfolg im Fokus haben und nicht den Misserfolg. Ja, aber
grundsätzlich ist es so, wie oft hat man von Vereinen irgendwelche 2, 3, 4, 5, 6 Jahrespläne gehört und in der Regel funktionieren sie halt nicht. Also Troubleshooting wird immer zum Fußballgeschäft gehören. Es wird immer mal was passieren, dass Spieler nicht so funktionieren, wie sie sollen, dass es mit dem Trainer nicht funktioniert. Ich glaube, man erwartet da so ein bisschen zu viel, wenn man die Erwartungshaltung an Sebastian Kehlers Ricken hat, dass sie sich jetzt hinsetzen auf dem Papier, jetzt den Plan erarbeiten, der sich auch 1:1 so umsetzen lässt und dann für die neue Saison unbedingt Erfolg bringt. Aber natürlich kann man dort deutlich besser arbeiten.
Ja, und ich sag, vielleicht sollte man das einfach wirklich mal tun. Ich meine, man hat mit diesen ganzen Zwischenlösungen und so und kurzfristig und hat man es jetzt ja lange genug probiert. Was hat man jetzt aktuell noch zu verlieren? Die aktuelle Saison ist sowieso im Grunde schon gelaufen. Wie gesagt, Champions League ist noch nicht ganz ausgeschlossen, wenn jetzt irgendwie die Kurve kriegen. Aber ich bin da natürlich auch realistisch und ich sehe da natürlich auch, dass die auf jeden Fall eher die kurzfristige Lösung anwenden. Anstatt das wirklich jetzt mal nachhaltig zu denken. Ne? So ist das halt im Fußballgeschäft, ganz klar.
Beim nachhaltig Denken musst du erstmal einen Schritt zurück machen. Du musst halt erstmal anfangen, klare Kompetenzbereiche festzulegen und Führungsstrukturen. Das scheint ja offensichtlich momentan beim BVB, zumindest bei der Planung, dann auch wirklich ein ganz großes Problem zu haben, dass du halt 4 oder 5 Leute hast, die einen haben die Meinung, die anderen haben die und Lars Ricken hatte, wenn das so stimmt, was Patrick Berger gesagt hatte, in der Trainerfrage keine wirkliche Meinung als Geschäftsführer. Damit kannst du keine Pläne umsetzen. Also da muss wirklich im Vorfeld auch schon klar definiert sein, wer ist wofür verantwortlich und wer kann jetzt auch einfach mal sagen, das passiert so und der Spieler ist gut und den brauchen wir, ohne dass dann von 2 anderen Seiten dann halt dagegen gefeuert wird und andere Namen ins Spiel gebracht wird und dann zerredet man das so lange, bis die Spieler schon woanders untergekommen sind. Das
ja, ich glaube auch, dass man bei BVB schon viel gewonnen hätte, wenn man mal auf eine Linie kommen würde. Die internen Machtkämpfe, die immer stärker nach außen dringen, das ist auch ein schlechtes Zeichen einfach. Da, da steckt einer was durch, da steckt der andere was durch, damit um irgendeine Position irgendjemanden zu schwächen. Und jetzt bitte ich Volker schon mal vorab, das bitte rauszupiepen, aber wir müssen aufpassen, dass wir beim BVB nicht voll in den Schalke-Modus gehen und einen internen Machtkampf lostreten, der den ganzen Verein und den ganzen Erfolg und alles mit sich in den Abgrund reißt. So. Und das muss man nicht befürchten vielleicht, aber so ein Risiko besteht. Und es gibt halt, wie gesagt, einen Verein in GE, der eindeutig brutalst zeigt, was mit erfolgreichen Vereinen passiert, wenn dann die Leute
erfolgreich.
waren ja Vizemeister, wenn man mal so will. Danach ging es ja dann steil bergab und habe ja auch Champions League gespielt. Und ich meine, von der Tabellenposition waren wir die letzten 2 Jahre auch nicht besser. Mindestens eigentlich davor ja auch nicht. Also ich finde es schon, man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht die gleichen Fehler macht und einfach diesen Verein wegen irgendwelcher Ego-Zickereien da an die Wand fährt. So will ich es jetzt einfach mal formulieren. Einfach mal an einen Strang ziehen, vielleicht mal diesen Wasserkopf ein bisschen entschlacken. Also mal vielleicht doch, ob man da jetzt diese Dreier-Geschäftsführung und so, ist jetzt alles aber entschieden. Ich glaube nicht, dass da noch was Großes passiert. Aber einfach mal an einem Strang ziehen. Ich glaube, sich auf das Wesentliche besinnen, den Verein wieder mal in den Vordergrund stellen. Und ich weiß, bestimmt wollen alle das Beste für den Verein, aber das behaupten sie in Gelsenkirchen halt auch. Und da sieht man einfach, was dieses interne Gerangel und dieses gönnt dem anderen nichts und keine klare Entscheidung und keine klaren Visionen. Das führt einfach zumindest in die Bedeutungslosigkeit. Ja, und da wollen wir ja wirklich nicht hin. Noch ist der BVB ein bedeutender Fußballverein in Deutschland, aber wenn es so weitergeht, arbeiten wir da stark am Gegenteil. Und ja, das mit dieser positiven Note wir wollen ein bisschen zum Ende kommen. Wir sind jetzt schon wieder bei über 45 Minuten. Eigentlich ist es immer auf Punkt. Eigentlich war es ursprünglich, ich habe es ja auch früher gehört als Zuhörer, sollte das mal 30 Minuten gehen. Das haben sie nie geschafft. Und deswegen reihen wir uns da jetzt einfach mal ein. Aber lass uns dann noch langsam zum Punkt kommen. Vielleicht dann doch ein kleines Gibt's irgendwas, Sascha? Gibt's irgendwas, was dir Hoffnung macht? Hast du irgendwas, was dich positiv stimmt? Ist es Mike Thulenberg? Oder ist es die Hoffnung auf den Transfer? Ist es die Hoffnung auf einen neuen Trainer? Was gibt dir Hoffnung?
Also grundsätzlich, für mich gehört Hoffnung einfach zum Fansein dazu. Das ist so eine, auch wenn ich oft nicht so rüberkomme, aber es gehört auch einfach dazu. Du gehst halt jedes Spiel ins Stadion und hoffst, heute mal ein gutes Spiel zu sehen, hoffst, dass deine Mannschaft funktioniert. Also deswegen, das gehört für mich schon mal grundsätzlich dazu. Und die Hoffnung ist auch einfach dann bei der Mannschaft eben halt auf die individuelle Qualität begründet, dass du halt irgendeine einfache Spielweise findest, die so halbwegs funktioniert, dass du die Qualität der Spieler zum Einsatz bringen kannst. Und natürlich, dass die Spieler auch bereit sind, diese Qualität zu zeigen und halt auch wirklich, wirklich Gas geben und sich anstrengen. Dann kann es halt auch durchaus, kann es funktionieren. Gerassi weiß, wo das Tor steht. Ein Brand kann halt auch wirklich gute Pässe spielen. Ein Adeyemi hat auch schon richtig gute Spiele für uns gezeigt. Ein Schlotterbeck ist ein super Verteidiger. Kobel kann halt auch wirklich Bälle halten. Das sind ja auch alles keine Nichtskönner. Und wenn man das hinkriegt, dass diese individuellen Qualitäten wieder deutlich stärker zum Tragen kommen, dann sollte es zumindest reichen, mal wieder auch eine ausreichende Anzahl von Spielen zu gewinnen. Ob es jetzt tabellarisch, Champions League bin ich extrem skeptisch, Europa League, ich weiß es auch nicht, aber ich habe zumindest irgendwie Hoffnung, dass es halt auch deutlich besser wird als die letzten 4 Spiele. Schlechter kann es ja auch nicht mehr werden.
Das hast du schön gesagt. Ich kann dich nur anschließen. Also die Hoffnung steckt auf jeden Fall im Kader, im Sinne von der individuellen Qualität, dass jemand kommt, wer auch immer da kommt, vielleicht ist es ja auch der Mike Thulenberg, dass der nochmal wieder den Brand irgendwie angezündet kriegt oder der Adeyemi mal wieder richtig angezündet kriegt, ja. Die Glut ist schwach im Kader, habe ich das Gefühl. Der Funke ist aber da. Ich glaube, wenn man es richtig anstellt, ist da Potenzial für Europa League oder vielleicht sogar für Champions League. Also das lass uns da auch mal weiter hoffnungsvoll bleiben und im Stadion sowieso immer alles geben für die Mannschaft. Jetzt mehr denn je, und jetzt sind die wichtigen, jetzt ist es wichtig, im Stadion und überall sich mit dem Verein gut zu stellen oder den Verein zu unterstützen, viel besser gesagt. Einfach immer alles geben, damit es wieder bergauf geht. Und das wird es doch, da sind wir doch irgendwo ist, wie hast du recht, als Fan ist die Zuversicht da. Man denkt so unter der Woche, boah, ey, gar keinen Bock. Und dann, wenn dann ein Spiel, wenn du ja im Stadion bist oder wenn der Anpfiff kommt, dann bist du doch wieder dabei, ne? Und so muss man das auch sehen. Dann würde ich sagen, machen wir eine Schleife rund um die Folge. Folgentitel hatte jetzt der liebe Volker schon vorgegeben. Ich finde das sehr, sehr passend, weil ich glaube, für viele ist es auch emotional schade, weil sich das viele auch gewünscht haben, dass es funktioniert. Auf Wiedersehen, Nuri. Wir werden uns bestimmt an irgendeiner Stelle irgendwo nochmal wiedersehen als BVB und Nuri Sahin, in welcher Form auch immer. Für Nuri Sahin können wir, glaube ich, nur sagen, das Beste, nur das Beste für die Zukunft. Dass er irgendwo ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen vielleicht einen Tacken kleiner, was den Verein angeht, Zeit bekommt, sich als Trainer weiterzuentwickeln, weil ich denke, Potenzial ist da für eine gute Trainerkarriere. Bei uns hat es nicht geklappt. Das lag an verschiedenen Gründen, das hatten wir eruiert. Und damit würde ich sagen, schließen wir den ganzen Bums hier. Nochmal wieder kleine Werbeblock. Lest auf schwarzgelb.de. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen diverse Artikel kommen zum Thema, wie geht's weiter. Und wie gesagt, könnt ihr uns bei Steady unterstützen, aber ihr unterstützt uns alleine schon dadurch, dass ihr unsere Artikel auch gerne Freunden oder Familie empfehlt oder uns Kommentare hinterlasst, uns Feedback schickt. Wir wollen uns gerne auch weiterentwickeln. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, lieber Sascha. Dankeschön, dass du dabei warst. Ja, doch. Schön, dass du dabei warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist sehr gut gemacht. Bin ja auch noch nicht so lange dabei. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, her BVB.
Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.